Ihr hört das Freisenderkombinat auf 93,0 und 101,4 im Kabel.
Das Brett, die Frühstückssendung.
Und wie in jeder unserer Sendungen haben wir auch in dieser Sendung wieder ein Klangfarben-Motto. Ein Motto, das die Klangfarbe der gespielten Musik bestimmt. Und das lautet in diesem Monat Glas. Und zu Glas hörtet ihr auch eben das erste Stück. Das war von der Platte This Bliss von Pantin du Prince von 2007. Das Eröffnungsstück Usher. Und das ist nicht nur wie die ganze Platte großartig, wie ich finde, sondern auch gläsern in dem Sinne dieser Gläser, die da angeklonkt werden, vor allem am Anfang. Vielleicht sind es auch Glocken, sind mit sehr großer Wahrscheinlichkeit eh aus einem Computer, aber gemahnen mich zumindest doch ziemlich an Glas, das da bespielt wird.
Oh, finde ich auch. Also ich dachte auch, das klingt schon ganz schön nach Glas. Und das zweite Stück, was wir gleich noch hören werden, da gibt es auch solche sehr ähnlichen Klänge. Aber vielleicht sagen wir vorher noch kurz was zu unserem im engeren Sinne inhaltlichen Thema der Sendung. Das wird nämlich das Buch Der kommende Aufstand sein.
Wir wollen in den kommenden zwei Stunden in sieben Kreisen der Kritik uns diesem Buch etwas näher widmen.
Genau. Und bevor wir damit starten, hört ihr jetzt erstmal noch ein weiteres Stück zu unserem Klangfarben-Motto Glas. Und zwar hört ihr von Tortoise das Stück Glass Museum.
Dieses Buch ist mit dem Namen eines imaginären Kollektivs unterzeichnet. Seine Verfasser sind nicht seine Autoren. Sie haben sich damit begnügt, etwas Ordnung in die Gemeinplätze der Epoche zu bringen. In das, was an den Tischen der Bars, hinter der geschlossenen Tür der Schlafzimmer gemurmelt wird. Sie haben nur die notwendigen Wahrheiten festgehalten, deren universelle Verdrängung die psychiatrischen Kliniken und die Leidensblicke füllt. Sie haben sich zu den Schreibern der Situation gemacht.
Das Buch Der kommende Aufstand ist veröffentlicht vom Unsichtbaren Komitee und genau darin wird schon ein Aspekt des Buches sichtbar, nämlich die Strategie der Unsichtbarkeit, die auch innerhalb des Buches als Strategie der politischen Praxis erläutert und dargestellt wird.
Allerdings handelt es sich um eine Strategie, die in Frankreich selbst nicht unbedingt auf Resonanz gestoßen ist, vor allem beim Staatsapparat, der selbstverständlich herausfinden wollte, wer dahinter steckt. Und im Zuge dessen kam es dann auch zu einer Reihe von diversen Maßnahmen.
Wir wollen das jetzt nicht alles nochmal im Detail aufdröseln. Das ist ja in den verschiedenen Artikeln, was ja inzwischen auch schon einige sind, auch in der deutschsprachigen Rezeption, immer mal wieder vorgekommen. Man kann zusammenfassend sagen, dass offensichtlich Ermittlungen und dann auch gezielte Verhaftungen wegen anderer Geschichten, wegen Hakenkrallen, Anschlägen auf einer TGV-Strecke im Zusammenhang mit den vermeintlichen Verfasserinnen und Verfassern dieses Buches gestanden haben.
Frage ist dann natürlich, handelt es sich um ein gefährliches Buch? Ich würde sagen eher nicht, sondern hier hat man eine Gelegenheit entdeckt und wahrgenommen, ein Bedrohungsszenario zu konstruieren und dann auch entsprechende Terrorismusvorwürfe zu formulieren und sich als Staatsapparat dann auch zu mobilisieren.
Ja, wobei es schon auch Menschen gibt, die das Buch für ziemlich gefährlich halten. Ein ganz interessantes Beispiel dafür ist der rechtspopulistische Fernsehprediger Glenn Beck, der in seiner Fernsehsendung auf Fox News Folgendes zu sagen hatte.
Violence. Tonight, here is the one thing that everybody seems to be missing. The extreme left on this planet is actively calling for violence. As world economies go down the tank and unemployment continues to rise, which some might say maybe some of these politicians actually want, the disenfranchised people are set to explode. And now, I was handed this morning when I got into work. I've been trying to get a copy of this for a while. It is a brand new book. It is a dangerous book. It is called The Coming Insurrection. The Coming Insurrection. It is written by the Invisible Committee. It calls for violent revolution. An anonymous group from France, of all places, called the Invisible Committee, penned it. They want to bring down capitalism and the Western way of life.
Ja, soweit Glenn Beck auf Fox News zu dem Buch Der kommende Aufstand, beziehungsweise im Englischen The Coming Insurrection. Ganz interessant, vielleicht noch so als Hintergrund, dass er kurz danach dann noch sagt, dass er das Buch erst heute Morgen bekommen hat und dass er es noch gar nicht gelesen hat, dass er es aber lesen wird. Aber
und zwar in seinen Ferien, richtig?
Stimmt, genau, in seinen Ferien das lesen will, aber trotzdem schon mal in der Radiosendung darüber redet. Kann man ja vielleicht mal so machen.
Ja, auf jeden Fall ein klassisches Beispiel dafür, was so Sensationsjournalismus ist. Da ist doch in Deutschland die Rezeption ein bisschen anders verlaufen.
Genau, also ziemlich interessant an der Rezeption in Deutschland ist, dass relativ früh schon zwei bürgerliche Zeitungen das Buch rezensiert haben, nämlich die Süddeutsche Zeitung und die FAZ, und dass die beide dem Buch relativ wohlwollend gegenüberstanden.
Also das, was man da nicht findet, das ist ja auch eine andere politische Positionierung als Glenn Beck, der wirklich von komplett rechts außen kommt. Bemerkenswert ist, denke ich, dass da zwei Punkte besonders hervorgehoben wurden. Das eine ist erstmal der glänzende Stil des Buchs und dem wird auch eine gewisse Wichtigkeit prognostiziert. Und das zweite ist, dass einer der Artikel auch aufhört damit, dass womöglich die diese Anarchos alle möglichen Vorstellungen dazu haben und radikale Kritik formulieren, aber überhaupt nicht auf dem Zettel hätten, dass im Zweifelsfall, sollten sie sich durchsetzen mit ihrem Aufstand, zum Schluss nicht irgendeine Kommunenlandschaft entstehen wird, sondern die schwarzen Geländewagen kommen. Und das war sozusagen so ein bisschen der Schlussgong, der auch teilweise durch die darauf wiederum reagierenden Artikel weitergereicht worden ist.
In linken Medien wie beispielsweise der Taz oder der Jungle World stieß das Buch eher auf Ablehnung. Grundtenor war hier, dass es anschließt an konservative, rechte, neurechte Diskurse, insbesondere vor dem Hintergrund des Motivs einer allumfassenden Zivilisationskritik. Wir teilen diese Art von Etikettierung nicht. Wir werden dann später auch die Gelegenheit haben, das im Einzelnen zu begründen und zu kommentieren.
Nachgetragen sei vielleicht noch, dass zumindest in der Jungle World dann noch ein Artikel nachgereicht wurde, der eine sehr viel triftigere Einordnung vornimmt und vieles, was in dem Buch passiert, nicht an in erster Linie an Carl Schmitt, Martin Heidegger und Ernst Jünger andockt, sondern eher an Walter Benjamin, aber darauf werden wir später noch zurückkommen.
Dann machen wir gleich mal weiter mit etwas Musik zu unserem Klangfarben-Motto Glas. Und zwar hört ihr ein Stück von der Platte Entertainment der Band Gang of Four. Die haben gerade ganz aktuell eine neue Platte rausgebracht nach vielen Jahren. Jetzt hört ihr ein Stück von deren Platte Entertainment von 1979. Und zwar das Stück Glass. Unter welchem Blickwinkel man sie auch betrachtet, die Gegenwart ist ausweglos. Das ist nicht die unwichtigste ihrer Eigenschaften. Denen, die unbedingt hoffen wollen, raubt sie jeden Halt. Diejenigen, die vorgeben, Lösungen zu besitzen, werden auf der Stelle widerlegt. Es besteht ein Verständnis, dass alles nur noch schlimmer werden kann. Das Künftige hat keine Zukunft mehr, ist die Weisheit einer Epoche, die hinter ihrer Fassade extremer Normalität auf dem Erkenntnisstand der ersten Punker angekommen ist.
Was die Krise wünschenswert macht, ist, dass in ihr die Umwelt aufhört, Umwelt zu sein. Wir werden dazu getrieben, erneut einen Kontakt, sei er auch tödlich, mit dem aufzunehmen, was da ist. Die Rhythmen der Wirklichkeit wiederzufinden. Das, was uns umgibt, ist nicht mehr Landschaft, Panorama, Theater, sondern eben das, was uns zum Bewohnen gegeben wird, worauf wir uns einlassen müssen und wovon wir lernen können. Wir werden uns nicht von denen, die die Katastrophe verursacht haben, ihre möglichen Inhalte stehlen lassen. Da, wo die Verwalter sich platonisch darüber Fragen stellen, wie man die Dinge wenden kann, ohne die Bude zu zerschlagen, sehen wir keine andere realistische Option, als so früh wie möglich die Bude zu zerschlagen und bis dahin aus jedem Zusammenbruch des Systems Nutzen zu ziehen, um an Stärke zu gewinnen.
New Orleans, einige Tage nach dem Durchzug des Orkans Katrina. In dieser apokalyptischen Atmosphäre organisiert sich hier und da ein Leben neu.
Zu diesen Gesten zurückzufinden, die unter Jahren normalisierten Lebens vergraben sind, ist trotzdem der einzige gangbare Weg, um nicht mit dieser Welt unterzugehen. Und es möge eine Zeit kommen, an die man sein Herz verliert.
Terrordrohungen, natürliche Katastrophen, Virenalarm, soziale Bewegungen und urbane Gewalt. All das sind für die Verwalter der Gesellschaft Momente der Instabilität, in denen sie sich ihre Macht verschaffen durch die Selektion dessen, was ihnen gefällig ist, und die Vernichtung dessen, was ihnen lästig ist. Es ist also auch, logischerweise, für jede andere Kraft die Gelegenheit, sich zu vereinigen oder zu verstärken, indem sie die entgegengesetzte Position ergreift. Die Unterbrechung der Warenflüsse, die Aufhebung der Normalität. Es reicht zu sehen, wie soziales Leben in ein Mietshaus zurückkehrt, das plötzlich keinen Strom mehr hat, um sich vorstellen zu können, wie das Leben in einer Stadt werden könnte, die gar nichts mehr hat. Und die Aufhebung der polizeilichen Kontrolle setzen Möglichkeiten der Selbstorganisation frei, die unter anderen Umständen undenkbar wären. Das entgeht niemandem.
Ja, ich glaube, in den Textstellen, die ihr gerade gehört habt, wird, glaube ich, ganz gut deutlich, wir haben das mal unter uns so einen apokalyptischen Tonfall genannt, oder man könnte vielleicht auch sagen, so eine Art Zuspitzung des Krisenhaften und des Ausweglosen der Verhältnisse oder so, ne? Und da, also ich glaube, ganz interessant fände ich die Frage zu diskutieren, warum findet diese Zuspitzung so statt? Also warum wird da so dieses Krisenhafte, dieses No-Future-Ding so doch sehr stark so zugespitzt?
Also ich glaube, die These des Buches wäre ja, wie auch in dem kanonartigen ersten Einspieler aus dem Text in dem Blog vorher deutlich wurde, die These wäre, dass das genau das ist, was passiert. Das heißt, wir erleben gerade eine Zuspitzung, wir erleben gerade diverse Szenarien von Unerträglichkeit, und wir erleben auch eine permanente Mobilisierung. Das ist ein relativ wichtiger Terminus da drin. Permanent wird aufgrund von allen möglichen Katastrophenwarnungen mobilisiert, aber auch völlig alltäglich sind alle zur Selbstmobilisierung individuell und in allen möglichen komischen Kombos aufgerufen. Und die These wäre ja, ne, Schreiber der Situation, genau das passiert. Man muss bloß den Blick anders drauf werfen.
Aber prinzipiell bedeutet das natürlich Gegenwart vor allem unter der Perspektive einer Endzeit wahrzunehmen und diese Endzeit eben auch nicht als etwas zu betrachten, was zu fürchten wäre, sondern als etwas, das man annehmen sollte als Chance zur Schaffung von etwas Neuem. Und damit wird eigentlich so der klassische Reflex erwidert, so der klassische kleinbürgerliche Reflex, der immer ein solcher ist, solche Momente eher zu fürchten. Mhm. Und das finde ich hier sehr interessant, weil zu einem späteren Zeitpunkt auch noch mal genauer darauf eingegangen wird, als der Punkt der sozialen Wandelrevolte eher verunmöglicht.
Genau, also ich glaube auch, dass es schon wichtig ist, da sozusagen schon die Perspektive mitzulesen, um die es denen geht, nämlich eine revolutionäre Perspektive, eine Perspektive einer sozusagen vollständigen Umwälzung der gesellschaftlichen Verhältnisse, um die es letztendlich geht, und das, glaube ich, auch sozusagen diese Beschreibung der Gegenwart da mit reinspielt, eben zu sagen, ja, dass es gibt hier keine positive Perspektive innerhalb der Verhältnisse, die jetzt existieren. Da gibt's eben there's no future, und das Ganze kann sozusagen nur gegen die Wand fahren. Und das ist da schon, glaube ich, so auch in so eine Richtung nochmal zugespitzt wird. Und dass damit halt auch klar gemacht wird, so eben, ja, wie du schon sagtest, so, ne, man muss da auch nichts festhalten, da man muss auch keine Angst haben vor so einer Apokalypse, weil das, was wir jetzt haben, das also da kann es keine Perspektive drin geben. Ne?
Bemerkenswert finde ich da auch, dass das eine der wenigen Stellen in dem Buch ist, wo sie sich von anderen Versuchen von der Kritik abgrenzen, also nicht unbedingt anderen deutlich linken Versuchen, aber sowas wie Attac und anderen Ansätzen und Anläufen, und da einfach vor allem immer wieder den gleichen Punkt machen. Man hat dann immer schon verloren, wenn man genau Angst vor dieser Krise hat, weil man dann sofort in die Normalität zurückgeht, weil man genau die Potenziale, die da drin liegen, auch in so einer Maschine, die sowieso darauf zuläuft, in so einer gesellschaftlichen Maschine, die wird man dann nie ergreifen können, sondern versucht dann einfach bloß ängstlich irgendwie in die Normalität zurückzukehren, die sowieso vom Untergang bedroht ist.
Ja, und dass eben das Management von Krisen eben auch der Modus ist, mit dem die Zustände sich perpetuieren. Das finde ich ist ein ganz wichtiger Punkt.
Ja, wobei ja nicht nur, ne? Also der Punkt ist ja der zu sagen, dass zum einen die aktuellen Verhältnisse sich in Krisen stabilisieren können, dass es eine Chance ist für eine Stabilisierung eines Systems und gleichzeitig aber auch genau die Chance ist für das Gegenteil, für die Gegenseite. Dass es sozusagen Krisensituationen halt Situationen sind, wo sowohl das eine passieren kann als auch das andere, und vielleicht könnte man auch sagen, wo überhaupt wirklich was passieren kann. Und einen Aspekt, den wir jetzt noch gar nicht so besprochen haben, den ich auch wichtig finde in dem Teil, den wir vorgelesen haben aus dem Buch, dass Krisen auch genau die Situationen sind, in denen vielleicht könnte man auf eine Art und Weise sagen, sowas wie echte Erfahrungen gemacht werden. Also wo wirklich, also da geht es dann um diese Selbstorganisation, und ich musste ja genau bei dem Aspekt, also an den Aspekt mehrfach denken, als ich jetzt so diese ganzen Bilder und Nachrichten von der Situation in Ägypten, in Kairo so gesehen habe, weil da gab es ja 1000 Beispiele dafür, wie plötzlich die Menschen angefangen haben, sich selbst zu organisieren, da auf diesem Tahrirplatz solche Absperrungen da eingerichtet haben, da wurden dann Leute auf Waffen kontrolliert und so weiter. Und das hat ja alles komplett in Selbstorganisation funktioniert, zumindest nach dem allem, was ich darüber gelesen und gehört habe. Und wo auch ich mehrfach auch was darüber gelesen habe, wo Leute gesagt haben, ja, und war eine total spezielle Erfahrung zu sehen, so, wir machen das alles selber, und das hat nicht irgendwie, wir haben hier keine Jobs, keiner kriegt da Geld dafür, sondern da organisiert sich plötzlich in so einer Krisensituation so ein Leben ganz anders.
Ja, hier kann natürlich auch der Vorwurf formuliert werden, eine Art von Zynismus, denn es werden im Buch ja auch explizit Umweltkrisen genannt, Wirbelstürme zum Beispiel, die dann über eine ganze Region hinwegfegen und alles in Schutt und Trümmern legen. Von Erdbeben ist an einer anderen Stelle auch die Rede. Das wäre ein Einwand, der hier zu machen wäre. Und auf der anderen Seite haben wir eigentlich auch vermisst eine Spezifizierung des Bewusstseins, dass etwas als Krise überhaupt wahrnimmt. Wer ist das überhaupt? Es ist sehr oft die Rede von den Menschen, von Mann. Das kam uns an vielen Stellen doch sehr undifferenziert daher.
It's so cold in this house. Das war das Stück Like Eating Glass von der ersten Blockparty-Platte von 2005. Und das war unser nächster Beitrag zum heutigen Klangfarben-Motto Glas.
Das erste weltweite Gemetzel von 1914 bis 1918, jenes, dem wir es zu verdanken haben, dass ein großer Teil des ländlichen und städtischen Proletariats uns auf einen Schlag vom Hals geschafft wurde, wurde im Namen der Freiheit, der Demokratie und der Zivilisation geführt. Anscheinend im Namen derselben Werte dauert der berühmt-berüchtigte Krieg gegen den Terror von gezielten Ermordungen bis zu Sonderoperationen seit 5 Jahren an. Die Parallele endet hier, beim Anschein. Die Zivilisation ist nicht mehr diese Selbstverständlichkeit, die man ohne irgendeine Form von Prozess zu den Eingeborenen bringt. Die Freiheit ist nicht mehr dieser Name, den man auf die Mauern schreibt, da ihm nunmehr der Sicherheit folgt wie ein Schatten. Und die Demokratie ist, wie allgemein bekannt, in den reinsten Ausnahmegesetzgebungen auflösbar.
Innerhalb eines Jahrhunderts sind Freiheit, Demokratie und Zivilisation auf den Zustand von Hypothesen reduziert worden. Die ganze Arbeit der Herrschenden besteht von nun an darin, die materiellen und moralischen, symbolischen und sozialen Bedingungen zu schaffen, in denen diese Hypothesen halbwegs anerkannt sind, und Räume zu gestalten, in denen sie zu funktionieren scheinen. Zu diesem Zweck sind alle Mittel recht, einschließlich der am wenigsten demokratischen, am wenigsten zivilisierten, am meisten sicherheitsbezogenen. Ein Jahrhundert lang hat die Demokratie regelmäßig bei der Hervorbringung faschistischer Regime den Vorsitz geführt, hat sich Zivilisation immer auf Extermination gereimt, die von Melodien Wagners oder Iron Maidens untermalt wurden, und die Freiheit hat eines Tages im Jahre 1929 das Doppelgesicht eines Bankiers, der aus dem Fenster springt, und einer Arbeiterfamilie, die verhungert, angenommen. Man hat seitdem, sagen wir seit 1945, vereinbart, dass die Manipulation der Massen, die Tätigkeit der Geheimdienste, die Einschränkung der öffentlichen Freiheiten und die vollkommene Souveränität der verschiedenen Polizeieinheiten zu den spezifischen Mitteln gehörten, um Demokratie, Freiheit und Zivilisation zu gewährleisten. Im letzten Stadium dieser Entwicklung haben wir den sozialistischen Bürgermeister von Paris, der letzte Hand an die urbane Befriedung legt, an den polizeilichen Umbau eines Arbeiterviertels und in sorgfältig abgewogenen Worten erklärt: Hier wird ein zivilisierter Raum gebaut. Daran ist nichts zu beanstanden, aber alles zu zerstören.
Der Westen, das ist diese Zivilisation, die alle Prophezeiungen ihres Untergangs durch eine eigenartige List überlebt hat. So wie sich die Bourgeoisie als Klasse hat negieren müssen, um die Verbürgerlichung der Gesellschaft vom Arbeiter bis zum Baron zu ermöglichen, so wie das Kapital sich als Lohnverhältnis hat opfern müssen, um sich als soziales Verhältnis durchzusetzen, und auf diese Weise genauso Kulturkapital und Gesundheitskapital wie Finanzkapital zu werden, so wie das Christentum sich als Religion hat opfern müssen, um sich als emotionale Struktur, als diffuse Aufforderung zur Demut, zum Mitgefühl und zur Impotenz zu überleben, so hat sich der Okzident als spezifische Zivilisation geopfert, um sich als universelle Kultur durchzusetzen. Die Operation lässt sich so zusammenfassen: Eine im Sterben liegende Einheit opfert sich als Inhalt, um als Form weiterzuleben. Ja, wir haben diese Textproben unter den Titel Zivilisationsfeindlichkeit gestellt und das ist natürlich ein ziemlich großes Fass, das hier aufgemacht wird und das sich ganz verschiedenartig kommentieren lässt. Mein erster Eindruck beim Lesen dieser Passagen war, dass Zivilisation eine unheimlich universelle Kategorie ist, dass aber das spezifische Leiden an ihr, wenn man das mit einem Subjekt in Verbindung bringt, dann doch ein ziemlich partikulares ist. Es ist dann vor allem derjenige, der in industrialisierten Ländern des Westens beispielsweise beheimatet ist. Und da tut sich dann für mich so eine Art Distanz auf, diesem Konzept zu folgen. Und eine andere Ebene ist dann die, ob dieses Leiden, der Unmut, die Einsprüche gegen herrschende Verhältnisse zwingend im Bewusstsein als Einspruch gegen Zivilisation erlebt wird oder ob das nicht manchmal eine Sache ist, wie beschreibbar mit dem Terminus neoliberal oder eine autoritäre Staatsform. Also inwiefern kann man das so universalisieren? Das waren so zwei Gedanken von mir.
Ich glaube, dass da viele Fragen dranhängen. Also A, an diesem Abschnitt, B, an dem, was du dazu gerade gesagt hast. Ich denke, dass zum einen daran deutlich wird, auf was für einer Ebene die hier reden bzw. schreiben. Das heißt, es geht da schon um sowas wie eine Totalität gesellschaftlicher Verhältnisse. Und das ist schon in einer anderen FSK-Sendung zum Thema, wurde es Großmäuligkeit genannt, auch genau teilweise so ein Gestus auf jeden Fall mal wieder über das Ganze zu sprechen. Und darin wäre dann eine Frage, wo wird das zu ungenau? Wo kann man da was mit anfangen? Das ist dann halt gleichzeitig aber schon nochmal wieder, um bei dem dann selber anzufangen, genau diesen Wurf schon nochmal macht. Also schon nochmal sagt, okay, diese Welt ist inzwischen strukturiert nach bestimmten Prinzipien, die lehnen wir radikal ab und machen uns halt in diesem Buch dann, also macht sich dieses unsichtbare Komitee dann in diesem Buch dann halt zunächst mal in diesen sieben Höllenkreisen Gedanken über die Verfasstheit der Welt, um dann danach darüber zu schreiben, wie, in welche Richtung eine politische Praxis dazu oder eine antipolitische, wie auch immer, Praxis dazu aussehen könnte. Und ich denke, dass dieser Zivilisationsbegriff ja auch, um das Fass gleich noch ein bisschen weiter aufzumachen, auch gerade in so einem deutschen Kontext nicht so einfach ist. Das heißt, da gibt es ja die klassische Gegenüberstellung von Zivilisation und Kultur, auch gerade mit Frankreich, das Buch kommt ja aus dem französischen Hintergrund, gibt es ja diese klassische Geschichte, die deutsche echte Kultur gegen dieses luftige französische Zivilisationszeug zu setzen. Da wäre es relativ wichtig, dann da aber auch zu sehen, okay, das kommt aus Frankreich, dieses Buch hat eine bestimmte Stoßrichtung und bezieht sich immer auch ganz viel auf französische Verhältnisse in so einer klaren Feinderklärung. Und da ist halt dann, denke ich, auch gerade die Grande Nation, die Zivilisation sozusagen auf ihrer Fahne hat, dann dementsprechend hier auch so ein wichtiger Angriffspunkt, was, glaube ich, auch für die Wortwahl nicht ganz unwichtig ist.
Ja, und was mir auch dabei wichtig zu sein scheint, ist, ich finde, das hat so was relativ Ähnliches wie das, was man in der Dialektik der Aufklärung lesen kann, also von der Struktur her, dass ja, so wie ich das verstehe, jetzt nicht gesagt wird, Demokratie, Freiheit, Zivilisation, alles Dreck, sondern dass diese Begriffe auf eine Art und Weise sich gegen sich selbst verkehrt haben. Also dass sie sozusagen nur noch Hülle geworden sind, das wird dann eben Zivilisation, Demokratie, Freiheit genannt, aber die Form, wie versucht wird, das durchzusetzen, genau das Gegenteil eigentlich sind. Und dass es, so wie ich es verstehe, auch genau darum geht, nicht zu sagen, generell finden wir Zivilisation scheiße, sondern das, was daraus geworden ist oder das, wie sich das historisch entwickelt hat und das, was das heute bedeutet, das kann man halt nur ablehnen. Also wie auch dann gesagt wird, daran kann man nur noch alles angreifen oder alles falsch finden. So.
Ja, und ich finde, dass das auch ein blinder Fleck bei großen Teilen der Rezeption und der Kritik ist. Wenn der Vorwurf erhoben wird, das sei rechts oder konservativ und hiermit dann ein Unbehagen auch einhergeht. Hier wird so in einer Art von Empfinden, man lebe in der besten aller Welten, mit einem Unbehagen registriert, was aber einer Sache eben nicht gerecht wird, nämlich dem, was du auch eben angesprochen hast, dass das peu à peu in den letzten Jahrzehnten Legitimationen über Begriffe und Werte geschaffen werden, die sich einfach immer mehr aushöhlen. Und zwar so, dass man den Eindruck hat, dass das auch unumkehrbar inzwischen geworden ist. Und das wird gar nicht wahrgenommen, wenn man diesem Buch vorwirft, derart großmäulig daherzukommen. Denn das hat einen substanziellen Kern, den man einfach nicht wegleugnen kann.
Wobei ich denke, dass man da die verschiedenen Kritiklinien oder auch Kritikpositionierung noch unterscheiden muss. Ich denke, eine der Linien lief ja teils über die Taz, teils über den Jungle World Artikel von Tumfat, von dem wir es vorhin schon kurz hatten, wo dann im Endeffekt diesem Buch, was ein relativ klar ein linksradikales Pamphlet ist und Manifestcharakter hat, vorgeworfen wird, dass es nicht ungefähr argumentiert wie die Grünen, was natürlich komplett daran vorbeigeht, worum es hier geht. Und ich wollte doch gerne auf den Schluss zurückkommen von dieser Textpassage, die wir da gerade gehört haben, und nochmal auf die Frage der Form. Es ist ja nicht nur eine Aushöhlung, es ist ja noch was anderes, was Sie da beschreiben. Ich finde das eine relativ bemerkenswerte Passage in dem Buch. Diese These, dass sich ein Inhalt opfern muss, um als Form zu überleben, was Sie dann für die Bourgeoisie durchspielen, fürs Christentum durchspielen, für den ganzen Okzident durchspielen, das finde ich erstmal eine relativ starke These, und gleichzeitig wäre daran auch genau zu diskutieren, wo das was genau trifft und wo es dann auch wieder zu ungenau wird. Denn zum Beispiel die Tatsache, dass die Bourgeoisie sich hat, also die These, dass die Bourgeoisie sich hat opfern müssen, um dann zur Verbürgerlichung der gesamten Gesellschaft zu führen, oder das Kapital sich hat opfern müssen, um dann zu allen möglichen Spielarten des Kapitals, auch zu sozialem Kapital und sozusagen zur Gesellschaft zu werden, ist eine schöne Formulierung. Ich finde, das trifft auch einiges. Und gleichzeitig bleibt dabei aber auch was auf der Strecke. Also es ist ja nicht so, dass es heute gar kein Christentum mehr gäbe, auch als organisiert. Es ist ja nicht so, dass es keine Bourgeoisie mehr gäbe und so weiter. Und da finde ich, wäre genauso eine Frage dran anzuschließen. Wo gilt es, das genauer zu machen? Und wie weit geht man mit genau diesen erstmal triftig daherkommenden Formulierungen?
Vielleicht lassen wir die Frage erstmal so offen noch und spielen erstmal ein bisschen Musik. Und zwar hört ihr als nächstes zu unserem heutigen Klangfarbenmotto Glas das Stück Crystal von New Order und deren Platte Get Ready. You leave me.
Ein explosiv lautes Auflachen. Das ist die passende Antwort auf all die ernsten Fragen, die die Aktualität aufzuwerfen beliebt. Um mit der abgedroschensten zu beginnen, es gibt keine Einwanderungsfrage. Wer wächst noch da auf, wo er geboren ist? Wer wohnt da, wo er aufgewachsen ist? Wer arbeitet da, wo er wohnt? Wer lebt da, wo seine Vorfahren wohnten? Und die Kinder dieser Epoche, wessen Kinder sind sie? Die des Fernsehens oder die ihrer Eltern? Die Wahrheit ist, dass wir in Massen von jeder Zugehörigkeit losgerissen wurden, dass wir von nirgendwo mehr sind und dass daraus gleichzeitig mit einer ganz neuen Bereitschaft zum Tourismus ein unleugbares Leiden folgt. Unsere Geschichte ist die der Kolonisierung, der Migration, der Kriege, der Exile, der Zerstörung aller Verwurzelungen. Es ist die Geschichte all dessen, was aus uns Fremde in dieser Welt Gäste in unserer eigenen Familie gemacht hat. Wir wurden unserer Sprache enteignet durch den Unterricht, unserer Lieder durch die Schlagermusik, unserer Körperlichkeit durch die Massenpornografie, unserer Stadt durch die Polizei, unserer Freunde durch die Lohnarbeit. Dazu kommt in Frankreich die grausame, jahrhundertealte Individualisierungsarbeit einer Staatsgewalt, die ihre Subjekte vom frühesten Kindesalter an benotet, vergleicht, diszipliniert und trennt, die instinktiv die Solidaritäten, die sich ihr entziehen, zermalmt, damit nur noch die Staatsbürgerschaft übrig bleibt, die reine, wahnhafte Zugehörigkeit zur Republik. Der Franzose ist mehr als jeder andere der Enteignete, der Elende. Sein Hass gegen den Fremden verschmilzt mit dem Hass gegen sich selbst als Fremden.
Es gibt keine Umweltkatastrophe. Es gibt diese Katastrophe, die die Umwelt ist. Die Umwelt ist das, was dem Menschen übrig bleibt, wenn er alles verloren hat. Diejenigen, die ein Viertel, eine Straße, ein Tal, einen Krieg, eine Werkstatt bewohnen, haben keine Umwelt. Sie entwickeln sich in einer Welt, die von Gegenwarten und Gefahren, von Freunden und Feinden, von Lebenspunkten und Todespunkten, von allen möglichen Lebewesen bevölkert wird. Diese Welt hat ihre Konsistenz, die sich je nach Intensität und Qualität der Bindungen ändert, die uns mit all diesen Wesen, all diesen Orten verbindet. Nur wir, Kinder der endgültigen Enteignung, Exilanten der letzten Stunde, die in Betonklötzen zur Welt kommen, in Supermärkten Obst pflücken und im Fernsehen auf das Echo der Welt lauern, bringen es fertig, eine Umwelt zu haben. Nur wir bringen es fertig, unserer eigenen Vernichtung so beizuwohnen, als ob es sich um eine einfache, atmosphärische Veränderung handelte. Und uns über die letzten Fortschritte des Desasters zu empören und geduldig seine Enzyklopädie zu erstellen.
Was als Umwelt erstarrt ist, das ist eine Beziehung zur Welt, die auf der Verwaltung aufbaut. Das heißt auf der Fremdheit. Eine Beziehung zur Welt so, als ob wir nicht genauso gut aus dem Rauschen der Bäume, den Bratengerüchen des Wohnhauses, dem Plätschern des Wassers, dem Stimmengewirr der Schulhöfe oder der Schwüle der Sommerabende gemacht sind. Eine Beziehung zur Welt so, als ob es mich gibt und meine Umwelt, die mich umgibt, ohne mich jemals zu konstituieren. Wir sind Nachbarn in einer planetarischen Miteigentümerversammlung geworden. Man kann sich kaum eine vollständigere Hölle vorstellen. Kein materielles Milieu hat je den Namen Umwelt verdient. Außer vielleicht jetzt die Metropole. Digitalisierte Stimmen der Ansagen, die Straßenbahn mit einem Pfeifen nach Art des 21. Jahrhunderts, bläuliches Licht von Straßenlaternen in Form von riesigen Streichhölzern, als misslungene Modepuppen verkleidete Fußgänger, die stille Rotation einer Überwachungskamera, helles Klingeln der U-Bahn-Sperren, der Supermarktkassen, der Bürostechuhren, elektronische Atmosphäre von Internetcafés, verschwenderische Fülle von Plasmabildschirmen, Schnellstraßen und Latex. Nie kam ein Dekor so gut ohne die Seelen aus, die es durchqueren. Nie war ein Milieu automatischer. Nie war ein Kontext indifferenter und erforderte als Gegenleistung, um darin zu überleben, eine ebensolche Indifferenz. Die Umwelt, das ist letztlich nur das. Die Beziehung zur Welt, wie sie der Metropole eigen ist, die sich auf alles projiziert, was ihr entgeht.
Um vielleicht mal mit dem Anfang der eben gehörten Passage einzusteigen, das Lachen, das Auflachen angesichts grotesker Fragen, die einem gestellt werden, fand ich erstmal gar nicht schlecht, darunter dann auch die sogenannte Einwanderungsfrage zu subsumieren. Und dann rutscht es ganz schnell ab und dann wird es ganz schnell eine Art von Eigentlichkeit, eine Art von, es wird ja explizit gesagt, von Entwurzelung. Und ich habe mich immer wieder gefragt, ja, was war denn da vorher? Also was ist das für ein Bezugspunkt? Und da gibt es dann ja auch wirklich Formulierungen, weiß nicht, wir wurden unserer Sprache durch den Unterricht enteignet und unserer Lieder durch die Schlagerparade. Ich weiß nicht genau, was das für Lieder waren, die da vorher irgendwie so permanent von allen Ringelreihen tanzend irgendwie gesungen worden sein sollen. Also das fand ich schon eine Art von Hype, von Eigentümlichkeit, die ich schon relativ spooky finde.
Ja, also ich kann dir da nur zustimmen. Ich habe bei der ersten Lektüre gedacht, dass ich hier in so einem falschen Film bin und konnte hiermit auch echt ziemlich wenig anfangen. Mir geht das zu sehr in die Richtung einer allgemeinen Thematik von Entfremdung, so existenzialistischer Entfremdung, an der ich zwei Sachen problematisch finde. Das eine ist, dass das so eine Art von Diskurs unheimlich kompatibel ist mit im Mainstream anzutreffenden Äußerungen von Unbehagen, die es gibt. Und zum Zweiten die Bilder und Metaphern, die hier benutzt werden. Ich sage mal, ich finde das ein bisschen pietätlos, weil ganz viele dieser Bilder und Metaphern, Enteignung zum Beispiel, ihren natürlichen Ort in anderen Regionen einfach der Welt haben. Und ich finde, wenn man solche Begriffe benutzt, dann sollte man auch ein Gespür dafür haben, wo so etwas wirklich Substanz hat.
Ja, also mir ging es auch so. Ich finde auch, glaube ich, genau die Stelle, die wir jetzt da gelesen haben, somit die problematischste Stelle in dem ganzen Buch eigentlich. Und ich frage mich halt, ob man das vielleicht so erklären kann, dass es natürlich irgendwie schwierig ist, einen Bezugspunkt herzustellen, wenn man so eine totale Zivilisationskritik macht. Also wirklich so einen großen Wurf macht und sagt, das ist alles Dreck. Dann ist halt die Frage, ja, wo kann denn dann ein positiver Bezugspunkt sein für die eigenen Kämpfe, für das, wo man hin will? Und vielleicht bleibt dann halt nichts anderes übrig, aber das ist dann auch genau das Problem. Oder beziehungsweise, da liegt, glaube ich, wirklich ein Problem. Also wenn man dann darauf kommt, zu sagen, ja, wir sind entwurzelt, dann kommt man ja wirklich in so einen Essentialismus irgendwie rein. Und das finde ich wirklich problematisch. Und ich weiß es nicht, ob es da an dieser totalen Zivilisationskritik liegt, weil sonst könnte man ja immer noch sagen, naja, zum Beispiel gerade jetzt, also gerade so in dem Thema Migration, da war ich auch ein bisschen erstaunt, weil da könnte man noch sagen, ja genau, das ist doch, also da ergeben sich doch auch Potenziale, also durch sowas, ne, solche Begriffe wie Hybridität und so weiter, ne, die ergeben sich ja unter anderem durch sowas wie Migration und da könnte man sagen, ja, da steckt doch irgendwie ein positives Potenzial drin, aber klar, wenn man so eine Totalkritik macht, dann fällt das dem halt auch zum Opfer.
Ja, ja, und irgendwo finde ich auch die Art und Weise, wie die Einwirkung gesellschaftlicher Verhältnisse auf das Individuum gedacht wird, so auch so ein bisschen vulgär. Also es wird hier gar nicht mitbedacht, dass das bei und trotz solcher Einwirkung es auch immer eine Art von Widerständigkeit gibt auf Seiten des Individuums. Beispielsweise auf dem Feld der Sprache. Also man kann nicht zu einem Bild einer totalen Enteignung der Sprache gelangen. Und auf anderen Ebenen würde ich das dann auch so sehen. Das ist immer so eine Art Katz-und-Maus-Spiel und nicht eine einseitige Einwirkung einer völlig entfremdeten Kraft.
Das Merkwürdige ist ja aber auch, dass da so ein Verhältnis von Äußerlichkeit komplett aufgemacht wird. Also es ist ja wirklich so, das sind alles Mächte, die sind halt den Menschen komplett äußerlich und wirken die ganze Zeit verstümmelnd, zurichtend und so weiter ein. Das gibt es ja natürlich. Natürlich sind das alles auch Zurichtungsinstanzen in dieser Gesellschaft, aber dabei fällt komplett raus, überhaupt eine Produziertheit von Welt und da ein bisschen genauer zu werden. Also wie funktioniert denn eigentlich die Hervorbringung dieser Welt und auch der Menschen, die sie bevölkern, also genauso den Verfasserinnen dieses Buchs wie von uns. Und wie kann man da eine bestimmte Widersprüchlichkeit fassen? Und die wird da halt wirklich komplett, also jetzt in den Passagen, das kann man ja nicht für das ganze Buch behaupten, weil es ja wirklich da auch ums Experimentieren geht und sie wollen es ja nach vorne auflösen. Das ist ja relativ offensichtlich, nicht nach hinten. Aber trotzdem fällt diese Frage weitgehend unter den Tisch, wo so eine bestimmte Art von Widersprüchlichkeit in dieser Gemachtheit drin steckt. Und eben nicht nur so ein Ding von da draußen sind die ganzen bösen Apparate und wir mobilisieren jetzt mal das echte, was da irgendwo in uns schlummert.